Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier auf dieser Fremdenführung durch den Gottesdienstsaal der Christusgemeinde begrüßen zu dürfen. Bitte denken Sie dran, immer dem Schirm zu folgen, mit den Augen, wo ich da hingehen werde. Als erstes zu Ihrer Linken sehen Sie dort vorne die Ansprechbar, die erst vor kurzem mit entsprechendem Leuchtschild, danke sehr, fertiggestellt wurde. Wenn Sie Ihren Blick auch nach hinten links wenden, sehen Sie unsere Kaffeeecke. Ursprünglich war dies der Büchertisch der Gemeinde, was Sie noch an gewissen literarischen Rückständen noch erkennen können, wenn Sie genauer nachschauen, die dort hinten stehen. Wenn Sie nun Ihren Blick auf Ihre rechte Seite wenden, werden Sie an der Wand neben verschiedenen Deko-Elementen teilweise noch an Rückständen die Bilder der alten Gemeindeform, der alten Gemeindeordnung erkennen können. Man sieht gerade noch, wenn man genau hinschaut, wo sie hangen. Wenn Sie Ihren Blick nach hinten wenden, auf dieses seltsame Gerüst, was aussieht wie ein Kinderhochbett, Doppelstockhochbett, können Sie jeden Sonntag dort oben eine ganz besondere Spezies beobachten. Den ganz besonderen Techniker. Die toben da oben immer rum, jeden Sonntag und ja, sorgen dafür, dass alles hier im Gottesdienst läuft. Das Gute ist, die sind nicht vom Aussterben bedroht. Die haben immer ziemlich jungen Nachwuchs, der da auch schon gleich mit hochgeht. Auch wenn Sie weiter Ihren Blick nach hinten wenden, sehen Sie dort das Aquarium. Ein besonderes Aquarium, ohne Wasser. In dem Aquarium schwimmen immer ein paar kleine Fische rum, die man manchmal sogar hören kann, was man bei normalen Fischen nicht so gut kann. Und ein letzter Geheimtipp hier im gesamten Gottesdienstraum, den nur die internsten Leute kennen, die Katakomben der Gemeinde. Wenn Sie hinter die Bühne gehen, Sie wollen gar nicht wissen, was für einen Schrecken Sie da sehen können, wie viel Staub sich dort angeschichtet hat, was dort alles liegt. Aber das sind nur die kleinen Geheimnisse, die es hier in diesem Gottesdienstraum gibt. Somit sind wir schon am Ende unserer Fremdenführung hier und ich lade Sie ein, den restlichen Gottesdienst auf eigenem Fuß zu erkunden und ja, eigene Erfahrungen zu sammeln. Wer von euch hat oder macht gerne so Fremdenführungen mit, wenn man unterwegs ist, wenn man auf Reisen ist, vereinzelt da? Ja, man sucht ja sowas raus, wenn man im Urlaub ist. Es gibt ja sogar ganze Reiseführungen, dass man auf dem gesamten Urlaub einen Reiseführer dabei hat, der sowas dann macht. Mit einem Schirm, mit einem Schild, mit was auch immer. Und so ein Reiseführer ist ja dafür da, dass man nichts verpasst. Dass man Sachen erfährt, die man sonst vielleicht gar nicht wüsste. So Hintergrundwissen, so kleine lustige Geschichten, so Geheimnisse. Und so wie ich, Nikolai, eben bin, merke ich mir auf so Reiseführungen nur die abstrusesten Fakten. Der erzählt ja immer ziemlich viel, davon merke ich mir nichts. Aber zum Beispiel auf so einer Reiseführung in Marburg, das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ist, es gibt in Marburg in der Nähe vom Schloss einen Kirchturm, der relativ schief ist dafür, dass er eigentlich gerade stehen sollte. Und unser Reiseführer hat uns erzählt, dass es eine alte Legende gibt, dass der erst wieder gerade wird, wenn der erste Student nüchtern die Universität verlässt. Das habe ich mir gemerkt. Was anderes nicht wirklich. Reiseführer sind dafür da, Reisende zu begleiten und ihnen Sehenswürdigkeiten zu zeigen und, wie gesagt, am besten interessantes Hintergrundwissen zu geben. Wir sind ja auf einer Reise. Jetzt das ganze Jahr über schon. Unser Jahresmotto ist ja orientierungslos, von Gott geführt. Und das ganze Jahr sind wir auf dieser Reise um mehr Orientierung für unser Leben, unsere Gemeinde und ja, Orientierung in der Welt einfach zu finden. Begleitet wird es von unserer Weltkarte, die hier an der Wand ist oder auf dem Beamer zu sehen ist. Und wir reisen über diese Insel und überall begegnen wir irgendwelchen Predigtthemen. Heute sind wir bei der Zollstation und warum wir genau da sind, da komme ich ziemlich am Ende der Predigt nochmal drauf zu sprechen. Es wäre ja ganz praktisch, wenn wir auf unserem Jahresmotto oder auf unserer Jahresmotto-Reise einen Reiseführer hätten. Jemanden, der uns, ja, hilft, unserem Reiseziel nahe zu kommen, dieser Orientierung nahe zu kommen. Jemand, der begleitet. Jemand, der uns anleitet. Jemand, der uns hilft, Gott und Jesus besser zu kennen, zu lernen und ihm immer näher zu kommen. Und deswegen beginnt diesen Sonntag unsere neue Predigtreihe. Jesus unser Reiseführer. Jesus ist unser Reiseführer. Und deswegen bleibt der Schirm jetzt auch nicht bei mir, sondern der kommt mal hier an unser Kreuz zu Jesus eben. Wenn er da hält. So. Also, Jesus ist unser Reiseführer. Da soll es drum gehen in den nächsten 3 Sonntagen. Aber wie soll Jesus unser Reiseführer sein, wenn er selbst auch das ist, was wir sehen, kennenlernen und erleben wollen? Ich würde sagen, wer kann besser ein Kunstwerk erklären als der Künstler selbst? Und das ist Herr Jesus. Und das ist genau das, was wir in diesen Predigtreihe tun wollen. Wir wollen uns anschauen, wer Jesus ist, warum er gekommen ist und was er so alles tut. Und zwar anhand dessen, wie er selbst geredet hat, wie er sich präsentiert hat und wie er handelte. Und wie seine Jünger, also seine engsten Freunde, ihn erfahren haben und dann beschrieben haben. Und heute starten wir mit Jesus, mein Schuldvergeber oder unser Schuldvergeber. Und dafür will ich mir mit euch einen Bibeltext aus der Apostelgeschichte anschauen. Danach, nachdem wir uns den Bibeltext angeschaut haben, will ich darüber reden, was Sünde, Schuld ist und wer Sünder ist. Und schließlich noch mit euch gemeinsam darüber nachdenken, hey, und was bedeutet das jetzt für uns? Der heutige Bibeltext steht in der Apostelgeschichte 10, 39 bis 43. Ich habe ein bisschen mehr dazu genommen und ich muss auch noch ein bisschen mehr drumherum erzählen, dass das auch Sinn ergibt. Die Apostelgeschichte beginnt ja mit dem, was mit den ersten Christen geschah. Also nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, was hat die Bagage denn dann gemacht? Wie haben sich die ersten Gemeinden geformt? Und wie haben die ersten Nichtjuden auf die Botschaft von Jesus reagiert? Und das steht da in unserem heutigen Text. Die Botschaft von Jesus, die verbreitet sich. Und der Jünger Petrus war in Israel unterwegs, in verschiedenen Orten, hat er Wunder getan, hat er erzählt. Und da bekommt er eine Vision. Etwas, das ihm etwas zeigt, was eigentlich für Juden nicht okay ist. Etwas, was für Juden unrein ist, also nicht in Ordnung zu tun. Weil die Gebote sagen, nee, das darfst du nicht. Und er lehnt es ab und eine Stimme sagt zu ihm, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und gleichzeitig gab es einen römischen Hauptmann namens Cornelius, der zum Glauben oder der an den Gott Israels geglaubt hat. Und er hat auch der Bevölkerung von Israel versucht, viel Gutes zu tun. Und auch der hatte eine Vision von einem Engel. Und der Engel sagte ihm, dass Gott seine Gebete erhört hat und dass er einen Simon Petrus zu sich bringen lassen soll. Glücklicherweise hat er ihm auch gleich die Adresse mitgegeben. Und als nun diese Boten von dem Cornelius zu Petrus kamen, ging er wegen seiner Vision mit und kam in das Haus von Cornelius rein. Und er hatte alle seine Verwandten und engsten Freunde eingeladen, es war wahrscheinlich gestopft voll, damit die alle auch mit ihm zusammen Petrus treffen können. Und eigentlich durfte Petrus da gar nicht reingehen. Eigentlich verstieß das gegen so ein jüdisches Reinheitsgebot, in das Haus eines Nichtjuden reinzugehen. Aber Petrus, der hatte durch seine Vision verstanden, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Und als er nun vor diesen versammelten Römern stand, erzählte ihm Cornelius von seiner Vision und bat dann Petrus, hier, bitte erzähl uns, was du im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Und Petrus fasste mal ganz kurz einfach die Lebensgeschichte von Jesus und das Evangelium zusammen. Der konnte das aus dem Stegreif. Und das lesen wir jetzt mit. Ich lese ab Vers 37 bis 43 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hat es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem er ihn ans Kreuz hängte. Doch 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über alle Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden. Jeder, der an ihn glaubt. Und die direkte Reaktion von diesen ganzen Römern, die das zum ersten Mal teilweise gehört haben, war, dass der Heilige Geist Gottes über sie kam. Genau wie über die Jünger an Pfingsten. Und Petrus reagierte ganz sachlich drauf. Er hat gesagt, ja, wenn das jetzt passiert ist, wer kann dann diesen Leuten jetzt noch die Taufe verweigern? Und damit begann es, dass auch Nichtjuden in den Gemeinden aufgenommen wurden. Aber heute in der Predigt geht es ja um was anderes. Nämlich um den letzten Vers, den wir gelesen haben. In Vers 43. Und damit die Kernaussage des Textes. Alle, die an Jesus glauben, werden die Vergebung der Sünden empfangen. Jesus, mein Schuldvergeber. Das ist ja heute unser Thema. Er ist geschickt, damit etwas geschieht, was uns fehlt. Und das ist das Erste, worauf uns Jesus als Reiseführer hinweist. Wir brauchen ihn. Es ist nicht so, dass Jesus eine nette Ergänzung in unserem Leben ist, ein Bonus, der unseren Lebensplan, der schon fertig ist, perfekt macht. Nicht irgendwie so, mach eine kleine Prise Jesus in dein Leben und dann schmeckt die Suppe auch gut. So ist es nicht, wir brauchen Jesus. Denn in der Welt läuft einiges schief. Und ich glaube, das können wir alle bestätigen. Und Gott findet es auch. Und deswegen hat er durch sein Volk oder seinem Volk, durch Propheten immer wieder sagen lassen, dass eines Tages allen Menschen ein Gericht geschehen wird. Die Lebenden und die Toten. Und der Richter, der darüber entscheidet, wie es mit diesen Menschen weitergeht, das ist Jesus. Er ist Richter. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn es hier nicht auch noch so einen Twist der Liebe gäbe, wie der nächste Vers dann macht. So ist diese Zeit des Gerichts auch gleichzeitig eine Zeit der großen Gnade. Jesus ist auch gekommen, damit jeder, der an ihn glaubt, Vergebung seiner Sünden bekommt. Das heißt, er ist gleichzeitig unser Fürsprecher, der uns durch das Gericht durchhilft, der uns zur Vergebung hilft. Er ist unser Anwalt. Jesus ist mein Richter und mein Anwalt. Aber warum brauchen wir ihn denn? Also, was ist denn Sünde und wer ist denn Sünde? Für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich male sehr gerne bei meinen Predigten, weil ich im Malen die Welt verstehe. Und ich finde auch andere Menschen verstehen besser, wenn man ein bisschen was Bildliches vor Augen hat. Deswegen habe ich oft mein Board hier dabei. Also, wer ist Sünde? Und was ist Sünde? Ich habe mal 3 Beispiele für euch. Und ich habe schon eben gerade im Lobpreis und im Gebet, wir beten immer als Mitarbeiter vor dem Gottesdienst gemeinsam, gemerkt, dass ihr wahrscheinlich bessere Beispiele habt als ich. Deswegen füllt die so, wie ihr merkt, dass es euch anspricht. Als Erstes stellt euch mal einen Menschen vor, der ziemlich schnell begriffen hat, eigentlich ist doch alles egal. Das Wichtigste, was im Leben gibt, ist mein Erfolg. Und mein Erfolg, den kann ich nur messen durch Geld. Also Geld ist alles. Und wenn das alles ist, dann brauche ich davon mehr. Erst entwickelst du eine richtig geizige Persönlichkeit. Dann wird vielleicht so ein kleiner Schritt gemacht oder mehr oder weniger kleiner Schritt, werden Steuern hinterzogen. Dann fängt er an, andere Menschen zu betrügen, um mehr Geld zu bekommen. Er achtet nur darauf, dass sein eigenes Portemonnaie voller wird. Andere Menschen sind komplett egal. Vielleicht kennt ihr davon Teile, wie es bei euch anklickt, dass ihr auch was habt, wo ihr sagt, das ist mir wichtiger und andere Menschen sind mir da egal, Hauptsache ich hab das. In dem Fall, in dem Beispiel, was ich jetzt gerade gesagt habe, war das ja sogar eine Straftat. Das heißt, bei diesem kleinen Beispiel, wer ist Sünder? Das wäre jemand, der eine Straftat tut. Und was ist Sünde? Ein Verbrechen, wenn man jetzt einfach unser deutsches Gesetz oder Gottes Gesetz, auch da steht, man soll es nicht einfach andere Sachen oder Sachen von anderen Menschen nehmen. Das zweite Beispiel. Sie weiß eigentlich genau, was richtig ist. Sie ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ihre Eltern waren die Regeln und Gebote von Gott ziemlich wichtig. Und sie hatte jetzt auch nicht unbedingt was dagegen. In der Gemeinde gefiel es ihr. Hier waren nette Menschen. Aber jetzt hat sie irgendwie den Eindruck bekommen, dass Gott etwas von ihr will, was nicht so ganz in ihren Lebensplan reinpasst. Sie wusste schließlich ganz genau, was sie wollte und wie ihr Leben auszusehen hat. Und jetzt kamen auch noch andere Christen und haben diesen Eindruck bestätigt und dann, ja, was mache ich jetzt? Eigentlich nein. Ich selbst weiß es doch besser. Mein Leben verläuft nach meinen Maßstäben. In dem zweiten Beispiel kann ich mich jetzt ziemlich gut wiederfinden, weil ich bin jemand, der gerne plant. Ich habe einen ganz genauen Plan, wie es abzulaufen hat. Und wenn Gott mir keinen 10-Jahres-Plan gibt, den ich mit meinem abgleichen kann, dann ist es schon schwierig, wenn er spontane Sachen mit mir vorhat. Ich bin da ziemlich stolz. Das heißt, wer ist Sünder, wenn wir mehr auf uns hören? Wenn der Stolz greift? Und was ist Sünde, wenn wir nicht auf Gott hören? Das dritte Beispiel, die Freunde, also ein von Geburt an Querschnittsgelähmter, hat eine Gruppe von Freunden. Und die hören von einem Arzt, der ihm vielleicht noch helfen kann. Und sie versuchen, ihren Freund zu ihm zu bringen, aber sie kommen nicht an ihn ran. Es sind einfach viel zu viele Menschen, die den immer wieder sehen wollen oder mit ihm reden wollen. Also machen die Freunde so ein waghalsiges Manöver und sie lassen den Gelähmten durch das Dach hinab zu, und ich glaube, die meisten werden es von euch schon erkannt haben, zu Jesus. Es ist die Geschichte, die in Lukas 5 steht, von dem Gelähmten, dessen Freunde das Dach abdecken und ihn da runterlassen. Und das Erste, was Jesus tut, als dieser Gelähmte da runtergelassen wird und die Überraschung erstmal vorbei ist, er freut sich erstmal. Aber er sagt zu dem Gelähmten, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Nicht das Erste, was er macht, ist, er heilt ihn, sondern er sagt, ich habe euren Glauben gesehen. Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Danach heilt er ihn noch, das könnt ihr auch nachlesen. Aber wenn wir uns das so anschauen, der hatte doch eigentlich gar nichts falsch gemacht. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der wirklich von Geburt an querschnittsgelähmt war, das wissen wir jetzt nicht ganz genau, aber bei anderen Geschichten gibt es das. Dann haben wir hier, wer ist der Sünder, den Jesus hier anspricht? Ja, ein Kranker. Und was ist seine Sünde? Er ist geboren worden. Ihr merkt, dass wir hier irgendwie so eine Abstufung haben. Hier oben beim oberen Beispiel stimmen wir voll zu. Da ist eine Straftat passiert, da ist ein Gesetz gebrochen worden. Gottes Gesetz, deutsches Gesetz, egal. Da ist auf jeden Fall Sünde und Sünde. Beim zweiten Grad, wenn wir uns in Gemeinden christlicher Welt bewegen, dann stimmen wir hier auch noch vollkommen zu sagen, ja, okay, das stimmt. Das mache ich vielleicht schon öfter diesen Fehler, aber auf Gott zu hören sollte eigentlich schon das Wichtigste sein. Aber beim dritten wundern wir uns. Da ist doch gar nichts falsch gemacht worden. Warum ist dann da Sünde? Aber wenn wir jetzt der Bibel folgen und vor allem dem, was Jesus da sagt, dann ist alles drei hier Sünde. Und alle drei, die hier sind, sind Sünder. Haben irgendwie Schuld auf sich geladen. Und, ach, das habe ich sogar noch vergessen. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, vielleicht habt ihr jetzt nicht so viel mit Geld. Vielleicht fallen euch aber andere Bereiche in eurem Leben ein, wo ihr sagt, hey, ja, das ist regelmäßig, wo ich mal wirklich Gesetze übertret. Oder im zweiten Bereich, da ist es wirklich öfter mal, dass ich denke, Moment, aber ich habe doch meinen Stolz, ich habe doch mein Leben. Gott, du kannst da zwar dabei sein, aber letzte Entscheidung treffe noch ich. Und beim dritten sind wir sowieso dabei, wir sind alle geboren, wenn ich euch anschaue. Also, das ist ziemlich simpel. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, bin auch ich voll mit Sünde und Sünder. Da in der Mitte. Sünde ist nicht nur so eine aktive Tat. Wir leben einfach in der Welt, in Umständen, die uns zu Sündern machen. Wir tun auch viele Dinge, glaube ich, die nicht gut sind für uns selbst oder für andere. Aber wir beziehen viel zu schnell die Sünde nur auf das, was wir tun. Und zwar ganz einfach, weil das für uns kontrollierbar ist. Dann ist es unsere Entscheidung. Wir können sagen, ja, okay, dann passt es. Dann habe ich da trotzdem irgendwie einen Griff dran, wenn ich weiß, dass es nur meine Tat ist. Leider geht die Sünde weiter. Die ganze Menschheit steckt in diesem Problem drin. Selbst wenn Menschen es schaffen könnten, unser gesamtes Leben ohne irgendwie einen Gesetzesübertritt zu schaffen, nichts Falsches zu tun, würden wir trotzdem da drin stecken. In unserem Text aus der Apostelgeschichte in Vers 38 steht, Jesus zog im ganzen Land umher und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Solange wir nicht voll in Gottes Hand sind, sind wir in dieser Welt. Und als Teil dieser Welt sind wir von Gott getrennt. Und das bedeutet es, in Sünde zu leben. Und das ist der Ist-Zustand, da steckt jeder Mensch drin. Jetzt ist das Thema heute nicht, jeder Mensch ist Sünder, sondern das Thema ist, Jesus, Schuld vergebe. Was bedeutet es uns dann, dass Jesus uns errettet hat? Durch sein Opfer. In unserem Text steht, wer an Jesus glaubt, bekommt die Vergebung seiner Sünden. Das heißt, weil Jesus dieses Opfer eingegangen ist, weil er uns gerettet hat, werden unsere Sünden ausgewischt. Aber das Leben geht ja weiter. Und naja, irgendwie ist es dann ja noch ziemlich dreckig. Das heißt, wenn das Leben so weitergeht und wir dann irgendwie wieder stolpern, nachdem wir das einmal angenommen haben, dann ist es dann so, dass einfach die Sünde wieder dazukommt. Und dann, okay, dann gehen wir wieder zu Jesus. Und dann wird es wieder irgendwie weggewischt. Und dann wird es wiederkommen und wieder weggewischt werden. Ist es so ein ewiger Kreislauf, den wir da machen müssen? Und ihr seht irgendwie, abgesehen von dem Lappen, wird es auch nicht ganz sauber. Irgendwie ist das so ein Hintergrunddreck, auf den dann draufgeschrieben wird. Geht es immer so weiter? So ist es nicht. Das hängt jetzt hier immer noch am Ich. aber eigentlich wird es eher abgenommen. Jetzt muss ich mich beim Joachim entschuldigen, weil ich vorhin gesagt habe, ich gehe nur einmal weg von der Kanzel hier. Ich gehe jetzt gleich nochmal zum Kreuz. Es ist weniger so, dass es immer wieder abgewischt wird und wieder neu beschmutzt wird, sondern sie hängt am Kreuz. Es ist nicht immer so einfach weißes Blatt und von vorne, weißes Blatt und von vorne. Es ist weg von uns. Es ist nicht zerstört. Es ist weg von uns und es hängt an Jesus. Meine Schuld hängt an Jesus dran. Er ist mein Richter und mein Anwalt. Und wir werden es leider immer wieder dreckig machen. Das passiert. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, es nicht zu tun. Es wird wahrscheinlich trotzdem passieren. Aber es hängt nicht mehr an uns. Es gibt ein Gedicht von Martin Luther, was es besser beschreiben kann als meine Wörter. Das lese ich euch mal vor. Meine Hoffnung. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht Jesus zum Vater. Dieses Anhängsel, das muss auch noch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchstupfen. Das soll mein Glaube sein. Was bedeutet es jetzt für diejenigen unter euch, denen es einigermaßen neu vorkommt oder denjenigen, die es erst jetzt so anfangen oder neu verstanden haben? Diejenigen von euch, die es annehmen wollen. Für euch ist es so wie für den Hauptmann Cornelius aus der Geschichte, aus dem Bibeltext. Als er das hörte, glaubte er. Gott nahm ihn an und Petrus mit den anderen Christen zusammen taufte ihn in die christliche Gemeinschaft hinein. Also wenn dich das angesprochen hat, dann such nachher nach dem Gottesdienst gerne das Gespräch. Es laufen nicht so Menschen rum, die so einen Smiley-Button haben, die sind genau dafür da, unser Segnungsteam, dass sie mit dir beten, dass sie mit dir darüber reden können. Die kannst du gerne ansprechen oder auch mich oder andere Leute aus der Gemeinde. Was bedeutet es aber jetzt auch für die anderen von euch, für die Gemeinde, für diejenigen, die schon viel zu viele Predigten über das Thema Sünde und Vergebung gehört haben? Kennen wir doch. Habe ich doch schon gemacht. Hast du sogar schon mal hier gepredigt, Nikolai? Ja, stimmt. Ich habe schon mal sowas ans Kreuz gehängt. Aber zwei Sachen. Zum einen seid ihr die Christen, die dabei sind. Petrus kommt nicht alleine, sondern es sind andere Christen mit ihm dabei. Und die konnten kaum fassen, dass Gott diesen Sünder, diese Nichtjuden, auch mit dem Heiligen Geist beschenkt. Genauso wie uns. Die Juden wussten, dass sie das auserwählte Volk sind und aus diesen Auserwählten waren sie jetzt noch diejenigen, die den neuen Weg angenommen hatten. Dass ein Heide zum Glaube kommt und gleichwertig wird wie die Juden, das war unwahrscheinlicher, als dass der sündigste Jude zum Glauben kommt. Das war undenkbar. Und dazu waren es noch die Besatzer, die Unterdrücker vom Volk Israel. Wie ist es möglich? Das Erste, was wir als erfahrene Christen tun können, ist nicht im Weg zu stehen. Für die Juden war es eigentlich unmöglich, dass diese Menschen zum Glauben kommen. bei wem kannst du dir das gar nicht vorstellen? Bei wem hast du das Gefühl, das ist so ein großer Sünder oder jemand, bei dem es so unwahrscheinlich ist, dass das in deinen Augen unmöglich ist, dass diese Person zu Gott kommt? Ich will euch jetzt nicht überfordern, es muss nicht eure Aufgabe sein, diesen Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Vielleicht schon, muss es aber nicht unbedingt. Aber steht nicht im Weg. Im Gegenteil. Die Christen um Petrus drumherum haben ihr Entsetzen ziemlich schnell überwunden und haben geholfen, zu taufen und zu begleiten. Und sie haben sogar später die Leute vor anderen Judenchristen verteidigt. Seid auch ihr so begeistert, dass egal wer Vergebung bekommt und Jesus, ja, als Anwalt gewinnt. Und zweitens, irgendwie habe ich es mit dem Typ heute, ein zweites Luther-Zitat. Ganz am Ende seines Lebens schrieb er auf: Wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind und bleiben abhängig von der Vergebung von Jesus. Immer wieder neu. Und das muss uns nicht belasten, dass das so eine Spirale ist. Mit diesen Abwischen und dreckig machen, das würde uns belasten, wenn es immer noch hier beim Ich wäre. Umgedreht, das muss uns nicht belasten, sondern das kann unsere Beziehung zu Jesus vertiefen und irgendwie ganz neu formen. Wo könnt ihr persönlicher eine Beziehung erleben, als da, wo ihr merkt, ihr seid trotz eurer Fehler geliebt. Ihr seid trotz eurer Probleme, eurer Fehler angenommen bei dieser Person. Das ist doch das, wo man Beziehung am engsten erleben und leben kann. Versucht es mal so rum. Ich war schon erschrocken, als Chris vorhin gesagt hat, schreibt mal mit. Jetzt habe ich hier lauter Mitschriften von der Predigt. Aber wenn ihr eine Sache mitschreibt, dann das. Versucht mal euren Glauben so rum zu erleben. Macht euch diese Abhängigkeit zu Jesus bewusst. Hängt euer Blatt der Sünde an ihn und betrachtet es mal dort. Das ist vielleicht ein ganz neues Gebet, was ihr mal machen könnt. Wir können nicht ohne ihn und das müssen wir auch nicht. Jesus ist mein Schuldvergeber. Ganz am Anfang habe ich euch gesagt, ich sage euch noch, warum wir die Zollstation heute genommen haben. Es gibt nämlich noch einen Punkt, den wir Christen ziemlich oft übersehen, wenn wir das hören, Gott ist mein Richter und Anwalt. Eines meiner Lieblings-Lobpreislieder hat es als eine wichtige Textstelle. Jesus ist nämlich auch der Richter. Das ist so ein bisschen wie so eine Zollstation, wo man ankommt und man kann erstmal nicht weiter. Dieser Moment wird irgendwann kommen. Aber dieser Balken ist jetzt nicht das Letzte, wo wir stehen bleiben, umkehren müssen oder was auch immer dann passiert. Sondern wenn wir das Leben, das unsere Sünde an Jesus hängt, dann ist der Balken für uns nach oben gezogen. Dann können wir da durchschlüpfen, dank Jesus. Weil Jesus eben das beides vereint. Zwei Jobs, die eigentlich nicht zusammengehören. Er ist Richter und Anwalt. Und ich möchte euch bitten, dass ihr das annehmt. Zum ersten Mal oder jeden Morgen neu. Amen.